Am 25. März 2025 konstituiert sich der neu gewählte Bundestag. Einer der ersten Punkte auf der Tagesordnung ist die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten des Deutschen Bundestages. Damit endet dann die Amtszeit von Bärbel Bass. Anlass für uns, ein Fazit über die auslaufende Legislaturperiode zu ziehen und einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Hierzu begrüße ich jetzt die Präsidentin bei uns im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag.
Ja, Frau Präsidentin, welche persönliche Bilanz ziehen Sie jetzt nach der 3,5-jährigen Amtszeit?
Oh, persönlich kann man das alles noch gar nicht so einschätzen, aber es war auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit. Ich habe ja begonnen noch unter Corona-Bedingungen. Mhm. Das hieß, den Deutschen Bundestag unter Corona-Bedingungen zu leiten. Wir haben ja in der Zeit immer getagt. Aber es hieß trotzdem, Impfstrecke aufzubauen, mit Masken zu arbeiten, mit Abständen. Und das in einem Parlament, wo man normalerweise sehr eng zusammensitzt. Das war die erste Herausforderung.
Was auch für viel Kontroverse gesorgt hat dann auch natürlich.
Ja. Das auch, auf jeden Fall. Und dann gab es ja noch die Bundesversammlung im Februar direkt nach meiner Wahl. Und da waren ja 1472 Delegierte unterzubringen. Das ging auch unter Corona-Bedingungen nur im Paul-Löbe-Haus. Also das war auch schon eine Herausforderung, das alles mit dem Haus zu organisieren.
Mhm. Jetzt, ich habe gerade eben schon angesprochen, es gab starke Kontroversen dann auch, gerade beim Thema Corona. Der Umgangston in der Gesellschaft wird aber auch insgesamt rauer. Im Bundestag auch?
Zum einen glaube ich, es hat in der Tat auch mit der Corona-Zeit zu tun. Da hat es viele Verletzungen gegeben. Also bis heute sind zum Teil Freunde, Familien unversöhnlich gegeneinander. Und das hat sich auch im Parlament wieder gespiegelt. Also wir haben in dieser Legislatur wirklich sehr, sehr viele Ordnungsrufe erlassen müssen in der Sitzungsleitung. Und daran merkt man schon, dass Sprache sich verändert hat, auch im Parlament. Es ist härter geworden, es sind persönliche Angriffe dazugekommen. Und das ist nicht nur in der Gesellschaft zu merken, sondern eben auch im Parlament leider.
Mhm. Sie haben in einem Interview auch gesagt neulich, dass Rügen im Parlament inzwischen wie Trophäen gesammelt werden. Woran machen Sie das fest?
Ja, ich mache das daran fest, dass ich das einmal in Social Media sehe, dass zum Teil in den sozialen Medien dann gegen diese Ordnungsrufe agitiert wird oder sie als Trophäen getragen werden, wenn sie einen Ordnungsruf bekommen, die Abgeordneten. Das machen nicht alle, aber es ist zum Teil deutlich erkennbar. Mhm. Und weil die Ordnungsrufe nicht weniger werden, habe ich eben auch den Eindruck, dass es nicht zu einer Verhaltensänderung kommt. Und deswegen haben wir ja auch vorgeschlagen, die Ordnungsmaßnahmen jetzt auch zu verschärfen. Die Geschäftsordnungsreform liegt vor. Ich hoffe, dass der neue Bundestag sie dann auch beschließen wird.
Sie führen ja auch eine Liste im Präsidium mit Ordnungsrufen. Das wird ja alles dokumentiert. Ist die jetzt länger geworden tatsächlich in dieser Legislatur als in den vorherigen Wahlperioden?
Also wir führen jetzt nicht so unbedingt eine Liste. Also natürlich die Statistik wird gemacht, was Ordnungsrufe, Rügen und auch Ordnungsgelder angeht. Das ist aber schon immer so gewesen. Aber was wir im Präsidium besprechen, sind natürlich so, dass auch die Sitzungsleitung, meine Kolleginnen und Kollegen im Präsidium auch die Äußerungen, die wir so das ein oder andere Mal hören, dass wir auch alle gleich handeln. Das muss so sein. Und insofern wird das immer besprochen. Und das ein oder andere Wort ist dann auch neu dazugekommen, was wir dann auch gerügt haben. Und von daher.
Wollen wir die jetzt, ich glaube, wollen wir nicht ausbreiten.
Ich glaube, die wollen wir nicht ausbreiten, aber es ist auch nicht zum Nachahmen.
Ist unter der Gürtellinie, ja. Wer führt denn diese Liste an?
Es ist schon, kann man sehen, Statistik. Die AfD-Fraktion, die Statistik wird da angeführt, aber ich will immer sagen, dass auch die anderen Fraktionen auch nicht nachgelassen haben, sondern das ist natürlich auch so ein Geben und Nehmen. Also wer angegriffen wird, der kontert oder umgekehrt. Mhm. Also insofern haben alle Fraktionen mehr Ordnungsrufe als in der Vergangenheit. Also man merkte schon ein bisschen, das Temperament ist auf allen Seiten hochgegangen. Aber es ist schon so, dass die AfD-Fraktion die Liste anführt.
Mhm. Jetzt, Sie haben schon gesagt, es sind neue Begriffe dazugekommen, die dann gerügt werden. Wer es übertreibt, kassiert auch ein Ordnungsgeld. 1.000 Euro im Normalfall. Das kommt vergleichsweise selten ja vor, muss man ja sagen. 2.000 Euro soll es dann Wiederholungsfall sein. Glauben Sie, das schreckt ab?
Ja, das wollen wir genau erhöhen. Also 2.000 im ersten Fall und verdoppelt, also 4.000 im Wiederholungsfall. Und wir wollen einen Automatismus einführen. Also wer in einer Sitzungswoche dreimal zur Ordnung gerufen wurde, bekommt automatisch eine Geldstrafe obendrauf. Also wir wollen wirklich drastisch verschärfen. Auch mit der Hoffnung, dass durch diese Maßnahmen die Abgeordneten sich wieder mäßigen.
Wenn dieser Ton rauer wird, es gibt mehr Ordnungsrufe, es gibt vielleicht auch wirklich Geldstrafen, Ordnungsgeld, Verliert das Hohe Haus da auch so ein Stück weit an Würde in der Außendarstellung?
Darum geht es ja. Also wir haben ja in der Sitzungsleitung darauf zu achten, dass die Würde des Hauses gewahrt wird, geachtet wird. Und deshalb rügen wir auch oder rufen zur Ordnung. Auf der anderen Seite bekomme ich auch ganz, ganz viele Bürgerbriefe, die einfach das ja auch sehen. Wir haben ja viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die Plenardebatten verfolgen. Und ich sag mal, in der Hitliste ist immer das Handy, weil alle während der Debatte aufs Handy schauen. Das ist immer so in der Hitliste bei den Bürgerinnen und Bürgern ganz hoch, dass sie sagen, warum arbeiten die da alle mit dem Handy? Die hören sich gar nicht gegenseitig zu und kann man das nicht verbieten, wie in der Schule? Das sind so die meisten. Aber auch
kann man nicht?
Ich habe es nicht versucht, weil es ist mittlerweile wirklich ein Arbeitsmittel einfach. Und die Abgeordneten sitzen mehrere Stunden da, die bekommen Infos, während zum Beispiel jemand redet, gibt es Informationen aus dem Hintergrund, dass man dann, wenn man selbst anschließend redet, Fakten aufnehmen kann. Also insofern ist es ein Arbeitsmittel. Also ich habe es nicht versucht, aber es ist schon so, man sollte damit, wenn es geht, es auf dem Tisch liegen lassen und wirklich nur im Notfall benutzen. Daran wäre mir sehr gelegen. Aber es fällt den Bürgerinnen und Bürgern auf. Und was auffällt, ist auch diese Diskriminierung oder die Beleidigungen, die ausgesprochen werden. Und das stößt die Zuschauerinnen und Zuschauer ab.
Bleiben wir noch ein bisschen dabei, auch bei diesem rauen Ton, der in der Gesellschaft zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Corona war einer der Auslöser oder einer der Ursachen, wie Sie gesagt haben. Und das spiegelt sich eben auch im Parlament ein Stück weit wider. Jetzt gibt es ja wirklich auch Abgeordnete, die sich aus der aktiven Politik verabschieden, eben weil ihnen das zu viel wird. Weil sie sagen, das wird mir zu gefährlich, dieser Beruf an sich auch. Marco Wanderwitz zum Beispiel, sehr prominentes Beispiel, will seine Familie schützen. Ihr Präsidiumskollegin Yvonne Marquas hat auch beklagt, dass sie öfter angepöbelt wurde und das einfach zu weit unter die Gürtellinie ging, was dann da vorgefallen ist. Dazu kommt die Hetze in den sozialen Medien. Was bedeutet all das für die Debattenkultur in Deutschland, wenn man das so hört? Wenn Politiker sich wirklich deswegen aktiv aus der aktiven Politik zurückziehen?
Also nicht nur für die Debattenkultur. Es schadet der Demokratie, wenn sich Demokratinnen und Demokraten zurückziehen, weil sie bedroht werden, weil sie mit Hass und Hetze überzogen werden. Wir haben, glaube ich, noch nie so viele Abgeordnete auch unter Personenschutz nehmen müssen in bestimmten Zeiten wie in der Vergangenheit. Und das ist ein Indiz dafür, dass es nicht nur in der Sprache rauer geworden ist, sondern dass auch Menschen, die glauben, Worte alleine reichen nicht, daraus werden oft Taten. Und wir haben es jetzt in den Wahlkämpfen gemerkt. Wir merken es aber auch bei, sag mal, Menschen in Uniform, bei Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehr oder auch bei Sanitäterinnen und Sanitätern. Auch die werden angegriffen zunehmend, haben Gewalt erfahren. Und bei Politikern ist es eben mittlerweile auch so. Und ich kann viele Kollegen verstehen, dass sie sagen, ich tue mir das nicht an. Meistens hält man es selber noch ganz gut aus, aber sobald Familie mit ins Spiel kommt, wenn man Kinder hat, wenn man Drohbriefe bekommt, ich weiß, wo dein Kind zur Schule oder zum Kindergarten geht, dann ist das bedrohlich für die Demokratie, weil Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Und es gibt jetzt die Statistik, die habe ich vor kurzem gelesen, jetzt aus dem Bundestagswahlkampf, wie viele Angriffe es gegeben hat auf auch körperliche, aber auch auf Material. Es wurden Plakate abgebrannt, also richtig bedrohlich. Und es gibt eben viele, die sagen, ich will mir das nicht mehr antun. Das finde ich sehr, sehr schade. Wie gesagt, Frau Marquas ist eine davon, aber auch viele andere jüngere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gesagt haben, das ist auch der Grund, obwohl ich gerne Politik mache, ich will das nicht mehr meiner Familie antun. Und das ist kein gutes Zeichen.
Erleben Sie persönlich Ähnliches? Bekommen Sie auch Drohbriefe?
Ja, also im Moment ist es wieder ein bisschen hochgefahren, auch durch die Sitzungen, die wir jetzt noch mit dem aktuellen Bundestag haben werden. Und insofern ist es in der Tat, es ist nicht schön.
Wie gehen Sie damit um?
Also wenn es sehr in die Beleidigung oder Bedrohung geht, dann stelle ich auch Strafanzeige. Das sollte man auch tun, weil ich denke, auch was man in den sozialen Netzwerken so von sich gibt, muss Konsequenzen haben, genauso wie es im realen Leben auch ist. Und insofern zeige ich solche Dinge auch an. Aber ich kann nicht behaupten, dass das so in den Klamotten hängen bleibt. Das macht schon was mit einem. Also man wird vorsichtiger. Man schränkt sich vielleicht auch manchmal ein, sagt nicht mehr das, was man sagen will. Und das finde ich bedauerlich. Also noch komme ich damit gut klar, aber wie gesagt, ich verstehe schon, dass andere Kollegen sagen, ich mache das nicht mehr.
Der Bundestag ist ja ein öffentliches Gebäude. Jeder darf da grundsätzlich mal nach Anmeldung rein, die Debatten verfolgen, das Haus besuchen. Das schränken Sie jetzt aber auch ein, insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten werden künftig stärker durchleuchtet, wenn sie Zugangsausweise bekommen wollen. Warum?
Also eigentlich nicht stärker. Wir hatten nur bisher diese sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung nur auf die Mitarbeitenden beschränkt, die auch einen Hausausweis beantragt haben. Das heißt, wir prüfen, ob jemand eine Gefahr für die Sicherheit im Hause ist. Also sowohl für die Abgeordneten als auch für die anderen Mitarbeitenden, die hier im Hause sich bewegen. Und hier bewegen sich sehr viele Menschen. Auf der anderen Seite wollen wir ein offenes Haus bleiben. Und diese Zuverlässigkeitsprüfung dehnen wir jetzt auf die Mitarbeitenden aus, die in den Wahlkreisbüros sind, die gar nicht vielleicht unbedingt einen Hausausweis beantragen. Aber wir wollen die Prüfung ausweiten, weil wir sagen, auch die, die in Wahlkreisbüros arbeiten, haben Zugriff auf unser Herz. Und unser Herz, damit meine ich das Intranet unseres Hauses. Das heißt, auf alle möglichen Informationen. Und wenn jemand ein Sicherheitsrisiko ist, haben wir ganz lange mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll ist, wenn klar ist, dass jemand ein Sicherheitsrisiko ist für das Haus und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man dann auch in der Lage sein muss, zu sagen, du bekommst keinen Zugang, auch nicht zum Intranet.
Das soll ja mehr Schutz vor extremistischen Einflüssen und diversen Aktionen bieten. Wie hoch ist denn die Gefahr tatsächlich? Ist die gestiegen?
Also wir haben immer wieder Vorfälle und es gab auch in der Vergangenheit schon, dass wir gesagt haben, dass die eine oder andere Person keinen Hausausweis bekommt. Also es gibt immer mal wieder Vorfälle, die wir haben, die wir geprüft haben, wo wir Bedenken haben, dass die Person ein Sicherheitsrisiko für dieses Haus ist durch Vorstrafen und so weiter. Also ob es gestiegen ist, die Gefahr an sich, also wenn man sieht, Rechts- und Linksextremismus ist gestiegen, die Gewaltbereitschaft ist gestiegen. Wir hatten 2020 noch unter meinem Vorgänger Dr. Schäuble die Situation, dass Demonstranten, die vor dem Haus demonstriert haben, ins Haus wollten. Mhm. Also insofern ist es für uns schon wichtig. Wir hatten Vorgänge mit Videos, die dann, wo Abgeordnete oder damals Herr Altmaier verfolgt wurde, im Bundestag.
2020
mit Videos,
war das, ja.
Das war alles 2020 und das hat dazu geführt, dass wir darüber nachgedacht haben, wie können wir die Sicherheitslage erhöhen und auch durch die Anfeindung und Bedrohung, die Politiker und Politikerinnen ja auch jetzt in den letzten Jahren verspürt haben, haben wir gesagt, es gab auch Veröffentlichungen über bestimmte Netzwerke, sowohl im linksextremistischen Bereich, aber auch im rechtsextremistischen Bereich, dass wir gesagt haben, wir wollen die Sicherheit erhöhen, wollen aber trotzdem, das ist eine Gratwanderung, ein offenes Haus bleiben. Aber mir geht es um die Sicherheit im Haus und auch die Gäste müssen sich jetzt immer weit im Voraus anmelden. Also wir haben ja schon, auch mein Vorgänger hat schon angefangen, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist immer rückgekoppelt, auch mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen. Insofern kann das, was jetzt auch mitgeteilt wurde mit der neuen Hausordnung, keine Überraschung sein.
Ein anderes Thema. Die AfD beklagt ja, dass sie seit ihrem Einzug ins Parlament 2017 keinen Vizepräsidenten stellt, trotz Kandidatenvorschlägen nahezu im Monatsrhythmus. Für die Zuschauer vielleicht noch mal in ganz wenigen Worten, woran liegt das?
Es ist so, dass jede Fraktion ein Vorschlagsrecht hat und das wird auch ausgeübt, aber am Ende muss das Haus den oder diejenige auch wählen. Und bisher ist halt der Kandidatenvorschlag der AfD nicht gewählt worden. Das ist gutes Recht, weil die Abgeordneten sagen, es muss eine Person sein, der wir zutrauen, dass sie dieses Haus auch nach außen vertritt, weil das eine Funktion ist, ein Vizepräsident oder auch ein Ausschussvorsitzender, wo man auch repräsentative Aufgaben für das gesamte Haus ausübt. Und so entscheiden die Abgeordneten eben, ist diese Person, das galt auch für mich damals, als ich kandidiert habe, auch ich musste, es war ein Vorschlag meiner Fraktion, aber auch ich musste mit Mehrheit gewählt werden. Und so gilt das auch für die Vizepräsidenten. Und da sind die Abgeordneten halt frei in ihrer Entscheidung, ob sie der Person, die zur Kandidatur steht, eben das zutrauen.
Aber es ist doch trotzdem ein Stück weit parlamentarische Tradition, dass jede Fraktion eben auch einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin stellt. Müssen diese Traditionen dann nicht auch ein Stück weit für alle gelten?
Gelten ja für alle. Es kann ja jeder einen Kandidaten vorschlagen. Und das Gericht hat auch geurteilt, dass die Wahl eben die Wahl ist. Also das Vorschlagsrecht ist ja nicht genommen. Aber wenn die Person nicht gewählt wird, kann man den Abgeordneten in der Mehrheit ja keinen Vorwurf machen. Das ist Demokratie. Man muss gewählt werden oder man wird nicht gewählt.
Welche Auswirkungen befürchten Sie denn? Sie sagen ja, derjenige oder diejenige, die gewählt wird, ein Vizepräsident, eine Vizepräsidentin muss entsprechend das Haus repräsentieren können. Was befürchten Sie denn, wenn auch die AfD einen Vizepräsidenten stellt? In der Zusammenarbeit.
Ich befürchte gar nichts, weil erstens sind alle hier in diesem Hause gewählt. Und ansonsten wir gehen auch so. Ich habe ja, die Kolleginnen und Kollegen sitzen ja auch im Ältestenrat mit mir zusammen. Also ich habe überhaupt gar keine Befürchtung. Also es geht darum, ob jemand gewählt wird oder nicht. Und wenn jemand gewählt werden sollte, dann wird man da ganz normal mit dem Kollegen oder der Kollegin zusammenarbeiten, wie sich das gehört unter Demokraten. Aber die Voraussetzung ist eben, dass man gewählt wird. Also ich habe keine Befürchtung, ob man da jetzt zusammenarbeiten kann oder nicht. Wir erleben das ja tagtäglich sowieso im Umgang in Ausschusssitzungen, in Ältestenratssitzungen und.
733 Abgeordnete hat der 20. Deutsche Bundestag im jetzt gewählten kommenden Parlament. Sitzen jetzt aufgrund der Wahlrechtsreform nur noch 630 Abgeordnete, also gut 100 weniger. Welche Vor- und Nachteile bringt diese Verkleinerung des Bundestages?
Also die Vorteile liegen auf der Hand, schon allein aus finanziellen Gründen. Das ist ja schon berechnet worden von Stellen außerhalb, dass natürlich ein kleinerer Bundestag auch Geld einsparen wird. Allein schon, dass weniger Abgeordnete vergütet werden. Aber es ist auch die Arbeitsfähigkeit. Ich mache mal ein Beispiel. Der Bundestag war jetzt recht groß mit 733 Abgeordneten. Und wir kamen schon auch räumlich an unsere Grenzen, also was Ausschussbesetzung anging. Der größte Ausschuss bei uns ist der Arbeit und Soziales. Der war fast so groß oder sogar größer als der Landtag im Saarland. Also insofern, man kommt auch räumlich an Kapazitätsgrenzen, auch an Arbeitsfähigkeit, die leidet. Deshalb war ich schon sehr dafür, dass wir eine Möglichkeit finden, auch den Bundestag zu verkleinern, weil er eben auch, es kostet auch sehr viel. Je größer der Bundestag ist, die Verwaltung steigt meistens mit, weil die Aufgaben wachsen. Das heißt, auch die Bundestagsverwaltung wird dann größer. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, mit diesem festen Deckel, wenn es so bleibt, bei 630, denke ich, eine gute Zahl zu haben, mit der man auch hier gut im Hause arbeiten kann.
Das waren jetzt Vorteile, also vor allem, man kann effizienter arbeiten, man spart Geld ein. Hat es auch Nachteile, diese Verkleinerung auf
630? Also im Gesetz stand ja ursprünglich sowieso 598. Also von daher, das ist, glaube ich, so eine Zahl, 630, die auch dafür sorgt, dass man repräsentativ in der Bundesrepublik auch vertreten ist. Die Nachteile jetzt von diesem neuen Wahlrecht war, dass einzelne Wahlkreissieger durch das neue Recht nicht in den Bundestag eingezogen sind. Darüber kann man nachdenken, aber auf der anderen Seite war klar, wenn wir müssen bei dem jetzigen Wahlrecht, müssen wir es so konzipieren, wenn man nicht ein völlig neues Wahlrecht machen will, man hätte ja auch ein anderes machen können, war es die einzige Möglichkeit zu sagen, wie wollen wir diese Zahl festmachen? Weil wir hatten ja in der Vergangenheit die Situation, dass der Bundestag immer größer würde und wir wussten gar nicht, je nach Wahlergebnis, wie groß er wird. Also es gab, auch das ist der Nachteil gewesen, dass er unkalkulierbar war. Ich finde die Zahl 630, die man gefunden hat, repräsentiert die Bundesrepublik ganz gut, macht die Arbeitsfähigkeit besser und Nachteile sehe ich in dem Sinne eigentlich nicht, außer, wie gesagt, dass man natürlich darüber diskutieren kann, ob direkte Wahlkreissieger in den Bundestag gehören, ja oder nein.
Haben Sie gerade gesagt, Einzelne sind da nicht eingezogen, sind aber doch eine ganze Menge. Es sind ja 23 am Ende gewesen. Dass das so sein wird, das hat man befürchtet oder wusste man im Vorfeld, dass dann doch so viele sind, wurde erst so nach der Wahl dann wirklich klar. Das sind ja bei 299 Wahlkreisen fast 10% Wahlkreise, die keinen Direktkandidaten im Deutschen Bundestag haben. Muss man da noch mal ran, gerade unter diesem Gesichtspunkt, wenn es dann doch so viele sind?
Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt gehört, dass noch mal darüber nachgedacht werden soll, vielleicht die Wahlrechtsreform noch mal zu diskutieren. Ich glaube, man muss es auch noch mal auswerten. Das war ja jetzt auch neu, bei dieser Bundestagswahl. Ich glaube, das verschlägt nichts, dass alle noch mal drauf gucken. Aber für mich wäre wichtig zu sagen, dass der Deckel gehalten wird. Also, dass man da nicht wieder den Deckel von 630 aufmacht. Und dann muss man halt überlegen, wie kriegt man das, wenn man das eine nicht will über die Wahlkreise, dann muss man eine andere Möglichkeit finden. Also das heißt, wir denken dann wieder völlig neu über ein neues Wahlrecht. muss man überlegen, ob man das dann wirklich machen will.
Ja, aber ich stelle mir so vor, es gehen Bürger zur Wahl und geben ihre Stimme ab. Und dann am Ende zieht ihr Kandidat überhaupt nicht ein in ihrem Wahlkreis. Sorgt das nicht ein bisschen noch mehr für Politikverdrossenheit, die ja teilweise schon stattfindet?
Ja, aber auf der anderen
Seite.
Man
merkt, dass es für die Katz irgendwie war.
Ja, aber auf der anderen Seite haben die Bürger immer gesagt, der Bundestag ist zu groß. Ein Tod muss man sterben. Und das ist halt das Risiko. Also wenn die Zweitstimme, das war ja gerichtlich so festgehalten, oder diese Parteistimme, wenn die ausschlaggebende ist für die Zusammensetzung, dann haben ja die Reform jetzt beim letzten Mal beschlossen, haben gesagt, dann müssen wir halt an anderer Stelle kappen. Ansonsten kommt es wieder zu Überhang- und Ausgleichsmandaten. Und dann weiß ich nicht, wie groß er geworden wäre. Vielleicht je nach Wahlergebnis unterschiedlich. Vielleicht wäre er auch genauso groß wie jetzt. Das kann ich nicht vorhersehen. Aber er ist ja zumindest in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Und es gab teilweise Berechnungen, dass wir bei 1000 Abgeordneten gewesen wären. Also dann wird es auch irgendwann wirklich schwierig. Ja. Deshalb, ich verstehe die Bürgerinnen und Bürger, aber auf der anderen Seite, ich vergleiche das immer mit dem Fußball. Also klar, ich habe den Wahlkreis gewonnen, das ist wie, ich habe ein Tor geschossen, habe aber im Abseits gestanden, dann gilt das Tor auch nicht. Und so ungefähr vergleiche ich das immer auch mit dem Wahlkreis. Ja, es gibt eine neue Regelung und es kann passieren, dass der Wahlkreis nicht in den Bundestag einzieht, dann habe ich halt im Abseits gestanden, dann habe ich zwar gewonnen, aber ich komme halt nicht in den Bundestag, weil mein Zweitstimmergebnis meiner Partei das Ergebnis nicht widerspiegelt. Aber ich verstehe.
Spannender Vergleich,
das, aber das muss man dann auch verstehen. Aber auf der anderen Seite hat der Bürger auch immer gefordert, der Bundestag wird zu groß, ihr müsst euch beschränken. Und das, fand ich, war zumindest etwas, was die Ampel getan hat, dass sie gesagt hat, wir sind auch bereit, an uns selbst den Sparfuchs anzusetzen und hat sich selbst verkleinert. Das muss man auch erstmal hinkriegen, denn kaum ein Abgeordneter macht eine Reform und weiß genau, demnächst sind 100 auf jeden Fall weniger im Parlament. Also das war schon allen bewusst, als wir es entschieden haben, dass wir eben den Bundestag wirklich verkleinern wollen.
Bleiben wir noch bei der Zusammensetzung des Bundestages. Der Anteil von Frauen und Männern, der hält sich an der Bevölkerung ungefähr die Waage. Es gibt ein bisschen mehr Frauen, aber ungefähr so 50-50 ist es ja. Im neuen Bundestag sieht das ganz anders aus. Nun, gerade mal ein Drittel von Abgeordneten ist weiblich. Es ist sogar gesunken. Es waren vorher sogar noch ein bisschen mehr, knapp 36%. Wie lässt sich dieser Trend umkehren?
Also erstmal finde ich es dramatisch, dass er wieder gesunken ist. Wir sind seit 20 Jahren haben wir bei 36% festgehangen. Das spiegelt überhaupt nicht die Gesellschaft wider. Und wir müssen, wenn wir jetzt über eine Wahlrechtsreform neu nachdenken, auch die Parität noch mal mit in Betracht ziehen. Weil das kann, glaube ich, nicht so bleiben. Und es liegt daran, wie Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Und es gibt mittlerweile gute Vorschläge, auch im Hinblick auf die Urteile, die es schon gab. Es gab ja, ich glaube, in Brandenburg den Versuch, dass Parteien ihre Wahllisten paritätisch aufstellen müssen. Es ist vor dem Gericht gescheitert, aber es gibt mittlerweile neue Formulierungen von Juristinnen und Juristen, die sagen, es ist möglich. Und ich bin nach wie vor eine Verfechterin, dass wir das hinbekommen müssen, dass Parteien eben auch paritätisch ihre Listen und Kandidaten aufstellen sollten, damit wir eben diese 51% Frauen, auch die es gibt, und das hat ja auch was mit Politik zu tun, die wir machen, dass wir die Parität hinkriegen.
Ein anderes Thema. Es gibt jetzt erstmals in dieser Legislaturperiode Bürgerräte. Die sollen ja ganz konkrete Ideen und Vorschläge zu verschiedenen Themen liefern. Jenseits von, ich sag mal, Meinungsumfragen und Lobbyismus. Es gab den Bürgerrat Ernährung im Wandel in dieser Legislatur. Ihr Fazit?
Ich bin nach wie vor von diesem Projekt begeistert und es ist hier auch wirklich toll abgelaufen im Deutschen Bundestag. Es war ja so ein erstes Mal, dass wir das selbst durchgeführt haben. Es gab vorher unter meinem Vorgänger Dr. Schäuble schon, da hat er die Schirmherrschaft für einen Bürgerrat übernommen, aber diesmal haben wir ihn selbst konzipiert. Und ich kann nur sagen, die 160 Bürgerinnen und Bürger, die mitgemacht haben, sind bis heute begeistert. Sie hoffen, dass die Vorschläge, die sie uns vorgelegt haben, jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode, die jetzt nach der konstituierenden Sitzung beginnt, wieder aufgegriffen werden. Das sind tolle Vorschläge.
Und vor allen Dingen, wird das passieren, weil eigentlich die Legislatur ist vorbei, dann ist ja eigentlich ein Neustart.
Ja, aber ein solches Gutachten, das ist ja ein Bürgergutachten, was uns vorgelegt wird, das verfällt ja nicht unbedingt der sogenannten Diskontinuität, wie man sagt. Das ist jetzt nicht vom Tisch. Ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ja wieder im neuen Bundestag sein werden, das aufgreifen werden. Das wäre auch sonst unklug, weil da sind gute Vorschläge drin, die könnte der Landwirtschaftsausschuss, wenn er sich neu konstituiert hat, durchaus wieder in Angriff nehmen. Aber was ich sagen will, ist, ich habe zu Beginn und zum Ende die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch befragt, ob sich ihr Blick auf Politik verändert hat, seit sie hier mitgemacht haben. Und die überwiegende Antwort war ja. Frau Baas, wir wissen jetzt endlich, wie schwierig es ist, einen Kompromiss zu finden. Und wie spannend das ist, die Argumente auszutauschen. Und dann habe ich gesagt, genau das machen wir hier im Bundestag. Also Sie haben allein diese Erfahrung, dass viele Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, wir mussten uns streiten. Wir haben ja nur 9 Vorschläge vorgelegt und da war auch nicht alles 100%, sondern die haben ihre Argumente ausgetauscht, die haben sich gestritten, die haben abgestimmt und am Ende sind dann diese 9 Vorschläge dabei rausgekommen. Dabei haben sie erstmal gemerkt, wie das ist, wenn man Kompromiss finden muss. Und diese Kompromissfähigkeit ist ja oft in der Vergangenheit abhanden gekommen, sondern jeder will so 100% seins durchsetzen. Aber die Arbeit, die wir hier im Bundestag leisten, ist ja genau das, dass wir einfach in dieser Gesellschaft durch Kompromisse alles, die Wünsche, die es gibt, ausgleichen und möglichst Lösungen finden, wo möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auch zufrieden sind. So, und das haben die Erfahrung haben die 160 gemacht. Und allein dafür war das Projekt schon wichtig. Viele haben ja hinterher gesagt,
ein Stück weit gelebte Demokratie.
Genau, und viele haben mir hinterher gesagt, jetzt gehe ich in mein Kommunalparlament, ich gehe jetzt auf meine örtlichen Politiker zu. Also die waren richtig so, Politik kann ja doch auch Freude und Spaß machen. Und das fand ich schön. Allein dafür hat es sich gelohnt, dass allein die 160, die es ihren Nachbarn, Freunden erzählen, dass sie eine gute Erfahrung damit gemacht haben, dass sie sagen, ich engagiere mich weiter, das Thema interessiert mich weiter, ich mache das jetzt vor Ort, da wo ich wohne. Einige sind sogar in Parteien eingetreten, also richtig spannend. Also aber dafür hat es sich ja echt
auch
gelohnt.
Aber trotzdem gibt es ja auch Kritik, weil gerade aus Kreisen der Opposition hieß es dann, wir haben ja gewählte Abgeordnete. Das sind ja Vertreter des Volkes. Wofür brauchen wir Bürgerräte? Also wir sollen ja die Entscheidungen treffen. Warum holen wir jetzt nochmal zusätzlichen Input?
Das bleibt ja auch. Also wir haben ja hier auch Anhörungen, wo wir uns, den ganzen Tag mit Sachverständigen austauschen. Nichts anderes ist der Bürgerrat, auch Sachverständige für ihre für den normalen Menschenverstand, den wir natürlich als Abgeordnete auch alle mitbringen. Aber es schadet doch gar nicht, auch mal Bürgerinnen und Bürger mit einem Thema zu befassen, die uns dann Vorschläge machen. Weil manchmal ist man ja auch so in seinen Fachthemen drin, dass man manchmal auch den Tellerrand so ein bisschen nicht überblickt. Und insofern, wenn dann Expertise von außen reinkommt, das machen wir hier jeden Tag mit Sachverständigenanhörungen, mit Expertinnen, Experten. Warum sollen nicht auch Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag dazu bringen? Insofern war den Bürgerinnen und Bürgern beim Bürgerrat auch völlig klar, die machen uns nur Vorschläge. Die Endentscheidung trifft immer das Parlament und die Abgeordneten. Insofern ist es eine Ergänzung und nicht, wie viele immer auch Kritiker behauptet haben, das ist ein Ersatz für ein Parlament. Das wird es nie sein. Das ist nur eine Ergänzung.
Wir hatten eingangs über den rauen Umgangston gesprochen, der zeitweise im Bundestag im Plenum geherrscht hat oder auch immer noch herrscht. Als Bundestagspräsidentin muss man ja überparteilich und neutral agieren. Wie schwer ist es, eben überparteilich zu sein auf der einen Seite und dabei auch gleichzeitig sein eigenes Parteibuch zu vergessen?
Das ist nicht schwer. Man muss seine Rolle einfach verstehen. Also ich bin ja anders als der Bundespräsident nicht komplett unpolitisch. Also ich bin ja nach wie vor Abgeordnete, stimme ja auch mit ab. In anderen Parlamenten ist das anders. Da ist es so geregelt, dass man dann ähnlich wie der Bundespräsident komplett neutral ist, also auch seine Parteimitgliedschaft ruhen lässt oder dann auch das Abgeordnetenmandat nicht wahrnimmt, also nicht mit abstimmt. Bei uns ist es so geregelt, ich stimme ja nach wie vor mit ab. Und wenn ich aber in der Sitzungsleitung bin, dann darf ich jetzt nicht meine Fraktion oder so bevorzugen, dass die keine Ordnungsrufe bekommt, sondern da
das stelle ich mir schwer vor.
Nee, im Gegenteil, es ist schlimmer für meine Fraktion, weil ich, um gar nicht erst in diesen Verdacht zu kommen, werden die manchmal härter bestraft. Also insofern ist die Neutralität da schon gewahrt. Also und vor allen Dingen, wenn ich nach außen auftrete, das heißt, wenn ich den Deutschen Bundestag in Gänze repräsentiere, da ist die Rolle völlig klar, dass man dann keine Parteipolitik macht oder in Talkshows geht und zur Tagespolitik diskutiert. Das verbietet sich, wenn man Präsidentin ist.
Sie sind jetzt derzeit die zweite Frau im Staat. Wenn man aus so einem Amt ausscheidet, dann ist es ja so, dass viele ihrer Vorgänger auch oder auch Bundeskanzler Angela Merkel, Gerhard Schröder, Norbert Lammert, das sind ja dann Politiker, die dann sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich fast alles erreicht. Ich war ganz oben in vorderster Reihe in diesem Staat. Ich gehe dann ganz aus der Politik raus. Sie machen das ja offenbar nicht, wie es klingt. Warum?
Ja, weil ich bin ja nochmal angetreten in meinem Wahlkreis. Also Norbert Lammert hatte sich ja damals bewusst entschieden, auch nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Mein Vorgänger Dr. Schäuble war ja auch normaler Abgeordneter in der letzten Legislatur, bevor er dann bedauerlicherweise leider verstorben ist. Mhm. Also ich habe einfach meinen Duisburgerinnen und Duisburgern gesagt, ich stehe wieder zur Verfügung als eure Wahlkreisabgeordnete. Und das bin ich ja dann jetzt erstmal im neuen Bundestag nach der Konstituierung am 25. jetzt.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gerne.
Bundestagspräsidentin Bärbel Bass, Dankeschön. Und das war im Interview. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.